Das 28. Beispiel aus dem Hekigan Roku. Nanzen kam, um Hyakujo Osho zu sehen. Hyakujo sagte: Gibt es irgendein Dharma, das die Heiligen den Menschen nicht gepredigt haben? Nanzen sagte: Ja, das gibt es. Hyakujo: Welches Dharma ist es, was den Leuten noch nicht gepredigt wurde? Und Nanzen sagte: Es gibt keinen Geist, es gibt keinen Buddha, es gibt kein Ding. So bequem hinsetzen, natürlich, wenn ihr wollt, ja. Macht euch doch bequem. Es reicht ja, wenn ich mich hier quäle. Es gibt keinen Geist, es gibt keinen Buddha, es gibt kein Ding. Verwandlung der Anhaftungen in die fünf edlen Weisheiten. Verwandlung der Skandhas. Der Anhaftung an Körper, Empfindungen, Wahrnehmung, psychische Form, Kräfte, Wille und Bewusstsein. Wie geht das? Wie kann man Erleuchtung erlangen? Ganz einfach, nicht? Ich bin ja ein Anhänger der allmählichen Erleuchtung, beziehungsweise ich behaupte, dass der Begriff Erleuchtung, wenn man ihn auf ein Kensho bezieht oder ein Satori, also so ein Augenblickserlebnis, eigentlich falsch ist. Das ist Unsinn. Das ist ein wunderbares Erlebnis, eine wunderbare Einsicht, die man da vielleicht gewinnt. Ein Blick in das wahre Wesen oder in die Wirklichkeit, wie so gesagt wird. Aber eben nur ein Blick. Das verändert noch nicht wirklich tiefgreifend, das löst eben noch nicht tiefgreifend alle Anhaftungen auf. Erleuchtung oder Befreiung ist ein langer Weg der Veränderung, mit viel Mühen und viel Arbeit verbunden. Was gehört da grundsätzlich dazu, bevor ich darauf komme, wie man sich vielleicht den einzelnen Anhaftungen nähern kann, also der Anhaftung an Körper, an Dinge, an Gegenstände, an die Erscheinungswelt. Generell meine ich, gehört dazu, vielleicht sollte ich das an Schluss lieber hängen, dann leuchtet das mir ein, aber ich weiß nicht, ob ich heute so weit komme. Generell gehört dazu, wirklich großer, starker Wille. Also wirklich das Wollen, sich nicht zufrieden geben damit, hier so Teilerfolge zu erzielen. Und ich glaube, dass da Ganz viele, ihr natürlich nicht, aber allein schon die Tatsache, dass ihr so ein Rohatsu-Session macht, ne, spricht ja schon dafür. Aber ganz viele brauchen eigentlich nicht dieses Zen zu machen, den Unsinn hier. So. Da gibt es viel bessere Wege dann. Wenn man also Teilerfolge haben will, dann gibt es viel einfachere, bessere Wege. Da hat die westliche Psychologie eine wunderbare Trickkiste auf Lager. Zen ist eigentlich nur gedacht für Leute, für diejenigen, die wirklich sagen, ich will das komplett, ich will das vollständig haben. Und sich darüber klar sind, dass das lange, viele, viele Jahre dauert. Und eigentlich auch gar kein Ende hat. Es kostet große Anstrengung, das wisst ihr. Es kostet hohe Achtsamkeit, erfordert hohe Achtsamkeit und Disziplin. Und es erfordert vor allem, dass man alles, was man hier vielleicht mitkriegt, über die Koanarbeit und über Samadhi und über Vorträge und Einsichten und die Lehre des Buddha, dass das alles nur seinen Sinn macht, wenn ich das in den Alltag übertrage. Wer das nur hier in der Sendo praktiziert und zum Beispiel gerade bei der Koanarbeit die Verführung ja relativ groß ist, sich damit zufrieden zu geben, ich habe das Koan gelöst, geil, und das war's dann, das nicht einmal aufschreibt, kann man eigentlich vergessen. Also sozusagen die Gründlichkeit. Gründlichkeit ist ganz entscheidend für diesen Weg. Und wie ich gestern schon sagte, eigentlich kommt in dem achtfachen Pfad und in den Sila kommt eigentlich alles vor, was man so braucht. Aber ich mache das mal, gehe mal auf die einzelnen Skantas ein. Das erste Skanta ist ja, wird Körper genannt und meint ja die Anhaftung an alles das, was uns die Sinnesorgane liefern und ihre Objekte natürlich. Also die Anhaftung an den Fußboden finde ich irgendwie gerechtfertigt. Das macht dann Sinn, sich darauf zu verlassen, dass der da ist. Aber es gibt so viele Dinge wie ein Becher Tee oder eine Zigarette oder ein gutes Essen. Lasse ich mir die zweite Schale doch nochmal füllen oder nicht oder so, ne? Wenn es halt gerade gut schmeckt. Das sind so kleine Anhaftungen, die noch relativ leicht eigentlich in den Griff zu kriegen sind. Aber die Besorgnis um unseren Körper, wenn da irgendwas nicht stimmt, wenn da irgendwas wehtut oder wenn da auch innen drin gerade irgendwas wehtut, was wir nicht identifizieren können und dann kommen die Gedanken und die Angst, ob da was Schlimmes ist und so. Das ist schon heftig. Wie kann ich diese Anhaftungen auflösen? Und die Empfehlung war ja, gelehrt wird durch die spiegelgleiche Weisheit, Akshobhya Buddha. Spiegelgleiche Weisheit heißt ja, die Dinge so sehen, so wahrnehmen, wie sie sind und nichts hineinlegen und nichts wegnehmen, keine Bedeutungen hineinlegen. Beispiele brauche ich nicht mehr zu nennen, hatte ich gestern oder vorgestern ja schon gesagt. Ich finde, ein wirklich geniales Mittel ist tatsächlich die Koanarbeit. Weil jedes Koan ist ja formuliert, jede Koanfrage ist ja formuliert wie eine Art Rätsel oder irgend sowas, die dich verleitet, natürlich auf deine alten Gedankenmuster, auf deine Konzepte, auf deine Vorstellungen von Logik und von Zusammenhängen und Ursache und Wirkung zurückzugreifen, den Dingen auch seinen Sinn zu geben. Das sind aber alles Sachen, die gibt es ja in Wirklichkeit gar nicht. So wie hier in dem Koran, gesagt wird, es ist nicht Geist, es ist nicht Buddha, es ist kein Ding. Nicht? Wir reden immer von Geist, aber wenn ich euch frage, was ist das, dann fangt ihr an rumzustottern, alle Möglichkeiten zu benennen. Ja, das vielleicht, das ist das, das passiert doch hier, passiert doch da. Aber sowas wie Geist ist auch nur eine Konstruktion. Buddha, es mag den historischen Buddha ja gegeben haben, aber zu sagen, es gibt einen Buddha oder das hier ist ein Buddha oder das da oben oder sowas, ist doch alles Schwachsinn. Stimmt doch gar nicht. Das ist ein Haufen Blech, schön angemalt, sonst gar nichts. Ja. Hohl, glaube ich sogar. Ne? Oh, ist der schwer, ja. Nicht einmal nichts drin. Nicht einmal ein heiliges Sutra haben wir da drin. Sag mal, dessen Augen sind gar nicht geöffnet, ne? Da. Normalerweise ist das ja so, dass so ein Buddha überhaupt erst als Buddha gilt, wenn ein Sutra drin ist, ein heiliges Sutra drin ist und eine Zeremonie gemacht wurde mit ihm. Eine Augenöffnen-Zeremonie. Nicht? Richtig so. Und dann muss sich da irgendein erleuchteter Weg, muss sich da vorstellen und laut Katz rufen oder sowas, nicht? Und dann gehen seine Augen auf. Und dann lebt er überhaupt erst als Buddha. Nicht? Und haben wir nicht gemacht. Ja? Also es ist wirklich nur ein Haufen Blech. Und die Koan stoßen dich darauf. Und sie sind auch wirklich, weil man muss ja ungefähr, wenn man die Koran-Ausbildung in Anführungsstriche abschließen will, also hinreichend, sage ich mal, gelöst haben, 350, 400 Koan lösen. Ne? Und die decken so ziemlich das komplette Spektrum aller Konzepte und Ideen und sowas, decken die ab. Ja. Ich meine, es ist wirklich ein geniales Mittel, spiegelgleiche Weisheit zu entwickeln. Vor allem dann, wem sage ich das? Außer dir, wissen das natürlich alle schon, mehrmals schon gesagt. Es ist ganz wichtig, einerseits natürlich, wie ich schon sagte, das, was man im Koran kapiert hat, ja, so, dass es so etwas wie Geist in Wirklichkeit gar nicht gibt, dass es nur eine Idee ist. Es gibt keine Entität Geist hier drin, kein Ding. Aber wir gehen damit so um, als gäbe es das. Ja. Es gibt keinen Buddha. Ich behaupte ja auch, es gibt keinen Gott. Kann aber jeder anderer Meinung sein. Dass ich das in den Alltag mitnehme und im Alltag erkenne, wo falle ich wieder in die gleichen Denkstrukturen, in die gleichen Umgangsweisen, die eigentlich fehlerhaft sind. Die ich zwar benutzen kann, aber ich muss wissen, dass es nur eine Idee ist, dass es nur ein Konzept ist, dass es ausgedacht ist. Im Grunde ist es Science Fiction. Weil wenn ich mir das ausdenke, kann ich mir was anderes ausdenken. Noch was Drittes und eigentlich unendlich vieles. Ja. Und um die Koran-Arbeit wirklich zu nutzen, muss man sich mit den Koran, wenn man sie schon gelöst hat, auch noch beschäftigen. Das Mindeste ist, man schreibt sie auf. Man schreibt auf, welches Koran es ist, welche Lösungsversuche man gemacht hat, welche Lösung letztlich anerkannt wird und ob man kapiert hat, warum die anerkannt wird. Nicht, weil ich habe ungefähr, schätze ich mal, ne, 20% bestimmt meiner Koan gelöst und wusste nicht, warum, wie ich unten wieder rausgegangen bin. Nicht? Und erst im Nachhinein. Und bei manchen auch erst jetzt, wenn ich hier als Lehrer sitze, dass ich bei manchen erst, ach ja doch, stimmt doch. Oder bei vielen, die ich gelöst habe, wo ich inzwischen sage, nee, da gibt es bessere Lösungen. das nicht gut, was ich damals gemacht habe, aber es wurde halt anerkannt. Spiegelgleiche Weisheit. Das heißt dann ja vor allem eben auch im Alltag Achtsamkeit auf meine Gedanken. Also das, was ich gestern oder vorgestern als Beispiel erzählt habe, das zu bemerken, was wir tun, wenn jemand zur Tür reinkommt, den wir kennen. Oder auch jemand, den wir nicht kennen. Nicht? Wenn jemand reinkommt, den wir nicht kennen, dann spielt ja eine unglaubliche Rolle seine Kleidung, wie er sich bewegt und wie er redet, und versuchen ihn sofort irgendwie so zu taktieren. Ja? So. Irgendwie einzuschätzen, ob wir ihm mit Hochachtung begegnen müssen oder ob wir ihn interessiert mich nicht, ja. Also wie wir mit ihm umgehen, müssen wir irgendwie uns ein Bild von ihm machen. Aber wir machen eben dieses Bild, also zu bemerken, ich tue das. Und die eigentliche Übung ist, in dem allerersten Augenblick einer Wahrnehmung stehen zu bleiben. Also einen Baum zu sehen, ohne dass der Geist das den Begriff Baum formuliert, ohne dass sofort ein Attribut wie schön vielleicht in den Sinn kommt. Ja? Also nur zu sehen und nichts zu finden, sozusagen. Keine Eigenschaft, kein Begriff, kein Sinn, keine Eigenschaft. Das können wir im Alltag üben, ist gar keine Frage, wenn wir wollen. Spiegelgleiche Weisheit. Auch diese Baumstruktur, die ich euch vorgestellt habe, ganz am Anfang, zu entdecken, wenn ich irgendwelche Wünsche habe oder irgendwelche Abneigungen, zu entdecken, ist es eigentlich das oder ist es was anderes? Was steckt dahinter? Bei mir jetzt, was steckt dahinter? Ja. Und damit, mit diesem, was steckt dahinter, nicht? Hier muss ich nochmal aufzählen, wenn man in der Baumstruktur tatsächlich das Bewusstsein davon hat, dass mein Wunsch nach einer neuen Jacke oder einer neuen Frisur eigentlich bedeutet, ich will wahrgenommen werden, ich will bewundert werden, dann gewinne ich ja die Freiheit, auf die Jacke zu verzichten. Vielleicht gibt es eine viel billigere Alternative, mit der ich das gleiche Ziel erreichen kann, um das es mir eigentlich geht. Ja. Auch das ist ein Aspekt der spiegelgleichen Weisheit. Natürlich gehört dazu, wenn es um die Anhänglichkeit, Anhaftung an Dinge geht, Gebefreudigkeit. Freizügigkeit. Also zu bemerken bei sich selber, wie schwer fällt mir das, irgendein Ding, das ich wertschätze, das ich gerne habe, das ich schön finde, zu verschenken, wegzugeben und es dann doch zu tun. Das ist ein tolles Training, bei dem ich beileibe noch nicht meisterhaft bin. Aber es ist ein tolles Training, das zu tun. Gerade das, was man gerne hat, was man wertschätzt, wegzugeben. Das ist ja das Komische, dass nach diesem Bedauern, erst einmal, dass es weg ist, kommt Freude auf und Zufriedenheit auf. Gar nicht in dem Sinne, dass man sich auf die Schulter klopft oder so, ja, sondern es erzeugt einfach ein gutes Gefühl, aber eben erst hinterher. Das sind so Dinge, die man üben kann, mit der man spiegelgleiche Weisheit entwickelt. Das zweite Skanda ist ja Empfindungen. Das Hängen an Empfindungen. Gleich ob leidvoll, angenehm oder neutral. Und ein allgemeines Mittel, ein allgemeines geschicktes Mittel ist ja Gefühlsbetrachtung. Also wirklich hinzugucken, wie entsteht ein Gefühl von Wohlsein oder Unwohlsein, von Ärger oder von Freude und vergeht es wieder. Und wenn ich das beobachte, heißt das ja schon, ich bin das nicht. Ein Beobachter steht ja außerhalb. Das heißt, allein schon in die Beobachterposition zu gehen, löst die Anhaftung ein Stück weit auf. Und wenn ich dann feststelle und mir dessen immer sicherer werde, was man rational natürlich weiß, aber irgendwo sitzt das nicht bei uns irgendwo im Herzen drin, wenn ich dann immer öfter wirklich bewusst wahrnehme als Beobachter, wie ein Gefühl, Gefühle entstehen und auch wieder vergehen, löst es die Anhaftung an diese Gefühle auf, die Wichtigkeit von schönen Gefühlen wird immer weniger. Das haben wollen wird immer weniger. Und das Vertrauen, dass das Scheißgefühl, das der Schmerz in den Rücken macht, auch wieder weggeht. Oder auch eine Verletzung, also Verletztheit oder eine Trauer auch vorbeigeht, löst die Anhaftung, das Ausgeliefertsein an Gefühlen. Man muss es nur tun. Sind alles Sachen, die kommen euch wahrscheinlich, wenn ich sie jetzt so erzähle, auch trivial vor. Das Problem ist, man muss es tun. Ja. Über den Umgang mit Schmerzen habe ich schon öfter gesprochen. Sowohl beim Sesshin als auch im Alltag. Ein tolles Mittel sind die vier Jhanas. Das zweite, dritte, vierte Jhana. Das erste Jhana ist ja Samadhi des Denkens. Das zweite Jhana ist Piti, Freude an mir selbst. Was ich gestern ganz kurz erwähnt hatte bei der Übung des Mitgefühls, dass man beginnt zum Beispiel, wenn man hier sitzt, sozusagen einen Scan durch den Körper zu machen, also sich den Körper, eigenen Körper bewusst zu machen, solange er noch nicht wehtut. Deswegen muss man das ganz am Anfang machen, in der Sitzrunde. Und dann Freude über mich selber, Freude über dieses mich fühlen hochkommen lassen. Und man kann Freude wie so eine kleine Pflanze, wenn man nur so ein Fitzelchen davon spürt, kann man ganz bewusst steigern, stärken. Richtig Freude über das Dasein. Wann spürt ihr euch, wann spüren wir uns schon mal mit der Intensität, mit der wir uns hier bei diesen Sessions spüren, bei jeder Sitzrunde? Nee, im Alltag nicht. Nehmen wir uns ganz selten mal so wahr. So intensiv wie hier, das ist doch geil. Das macht doch richtig Spaß. Spätestens ab dem vierten Tag. Nee. Das ist nur, weil ihr euch nicht an den Schmerzen freuen könnt. Das geht auch. Man stellt dann nämlich fest, wenn man das wirklich übt, wenn man das sogar tut mit Schmerzen, also meine Empfehlung ist ja, wie man am besten mit Schmerzen im Knie umgeht, dass man mit dem Bewusstsein richtig versucht, in das Knie reinzugehen und den Schmerz auszuloten und jedes Fitzelchen, wo es weh tut, tatsächlich bewusst wahrzunehmen und zu spüren. Selbst das macht Freude. Kann ich euch versichern. Es geht wirklich. Ja? Wenn er nicht extrem ist. Ja, aber bei der Art von Schmerzen, wie man sie hier normalerweise hat, funktioniert das. Und dann stellt man fest, dass Freude nicht von den äußeren Umständen abhängt, sondern man stellt fest, die Freude hängt nur von mir selbst ab. Genauso wie das Leiden. Es sind nicht die anderen, die mir Freude oder Schmerz machen, sondern es bin immer nur ich. Diese Formulierung finde ich auch immer schön. Man sagt, ich freue mich. Nicht du freust mich, sondern ich freue mich. Ich ärgere mich. Nicht du ärgerst mich, ich ärgere mich. Ich bin das, der mich ärgert. Ja? Und wenn das mal tief sitzt, wirklich als Wissen, als Erkenntnis, verändert das den Umgang mit vor allem mit unangenehmen Situationen unglaublich. Weil dann geht es nicht mehr darum, in erster Linie irgendeinen Schmerz, ein Leiden, ein Problem oder irgendwas loszuwerden, sondern es geht immer nur um die Frage, wieso kann ich damit nicht anders umgehen? Wieso falle ich da in die Jammer und in die Leidenskiste rein? Wieso kann ich das nicht mit Gleichmut oder sogar mit Freude annehmen? Das bin ja nur ich. Das ist also nur, wie sagt man da, so ein psychisch-mentaler Zustand, den ich irgendwie herbeiführen muss, herbeiführen kann. Und da irgendwann kriege ich raus, wie das geht. Anhaftung an Empfindungen auflösen soll führen zur Wesensgleichheit, zur Weisheit der Wesensgleichheit, zur Weisheit der Einheit, des Nicht-Getrenntseins. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, das zu begreifen und zu erleben, dass das Leiden eigentlich daraus entsteht, dass ich mich getrennt fühle, dass ich nicht wirklich in Beziehung gehe, sowohl zu Menschen, genauso wie auch zu Dingen oder wie zu Schmerzen oder auch zu Gefühlen. Ja. Dass ich nicht in Kontakt trete wirklich. Und da ist die Übung, wie ich sie schon mal erwähnt habe, aus dem Vipassana, finde ich, ist da ganz hervorragend. Nicht? Also jemand, mit dem man Ärger hat, den man nicht leiden kann, oder auch jemand, den man mag, ist egal, wie ein Foto im Geist vor sich hinsetzen, ja, und mit diesem Bild sozusagen in Berührung gehen, in Kontakt treten. Es ist unglaublich, wie sich mein Verhältnis, meine Gefühle zu demjenigen verändern dadurch, wenn ich wirklich in Kontakt trete. Wir machen das ja nicht einmal mit den Menschen, mit denen wir ganz dicht zusammenleben, bewusst. Selbst das nicht. Durch dieses wirklich auf so eine Art und Weise in Kontakt treten, ich meine, wenn ihr euch das noch, oder ich sage, redet mal von mir, ja, welche Vorstellung ich davon habe, wer oder was meine Frau ist. Ja? Nicht? Manchmal denke ich mir, ach, wäre allein leben schön. Nicht? Dann wieder gar nicht. Ja? Und welches Bild ich im Grunde von ihr habe. Und wenn ich aber diese Übung mache, merke ich, ja, dann erfahre ich sozusagen unmittelbar, an welchen Schnapsideen ich da hänge. Ja? Also welche Wünsche eigentlich bei mir da drin stecken, aufgrund derer ich mir bestimmtes Bild von ihr mache. Jemand, mit dem ich tagtäglich ganz eng zusammenlebe und merke, wie falsch das ist und in welchen Festlegungen ich da hänge, ja, die das Zusammenleben unfrei machen, ne? Weil ich ja sofort alles, was sie tut, interpretiere ich mit diesem Bild, was ich von ihr habe. Ja. Und dieses Interpretieren, dem anderen etwas unterstellen, sage ich mal ganz simpel, nicht? Das aufzulösen, das gelingt mit Vipassana, mit so einer Übung. Man muss sie nur machen. Man muss sie machen. Dazu gehört natürlich auch die Bereitschaft, ehrlich zu sein. Wahrhaftig zu sein. Und noch ein ganz wichtiger Aspekt ist Demütigung. Zen arbeitet ja auch mit Demütigung. Hier viel zu wenig. Aber wenn ihr mal die Koan-Geschichten, ihr kennt die meisten ja, oder ganz viele, bei den ersten hier im Momonkan kommt das eher noch wenig vor. Im Heikkan Roku auch nicht so viel, aber im Rinzai Roku, da geht es ordentlich los. Ja. Also wenn man so die alten Zen-Geschichten liest, wie die zumindest so wie es hier geschildert ist, miteinander umgegangen sind. Nicht? Wo dann Mönche, meistens sind es ja immer nur Mönche, nicht? Zen können ja auch nur Männer, das ist auch klar. Wie die, wie der Mönche vor der gesammelten Mannschaft bis auf die Knochen blamiert werden. Ja? Und dahinter steckt die Erkenntnis, dass wir eigentlich, dass wir ja immer damit beschäftigt sind, jede Demütigung, jede Erniedrigung zu vermeiden, indem wir immer wieder an unserem Selbstbild festhalten, immer wieder uns wieder aufmanteln. Und die Demütigung, die uns eigentlich von unserem hohen Ross runterholen könnte, immer, immer wieder vermeiden. Ja. Und eigentlich arbeitet Zen mit Demütigung. Nicht? Jedes Koan, mit dem ich euch rausschicke, weil ihr es nicht gelöst habt, ist im Grunde eine Demütigung. Nicht? Ist eine Art von Erniedrigung. Holt euch runter von dem Sockel, was ich alles so kann. Nicht? Und das, damit gut umzugehen, ohne sich klein und beschissen zu fühlen, ja? Sondern ich sag mal, gelassen, gleichmütig, annehmen, anerkennen, ja, das kann ich nicht, mal kann ich das nicht, mal geht es nicht, mal bin ich doof, ja, mein Gott, das habe ich mich geschämt für, über manche Koanlösungen, ja, wo ich mir dachte, mein Gott, dann beim Rausgehen, ne? Bin ich denn bescheuert, sowas doofes, ja, wie ein Anfänger, ich, nach 10, 20 Jahren, ja. Demütigung annehmen, ein ganz wichtiger Aspekt, wird im Kloster, zumindest so nach Berichten, eben viel mehr gemacht. Hier kann ich mir das nicht leisten, weil sonst kommt er nicht mehr. Deswegen bin ich immer so nett zu euch. Drittes kann da die Wahrnehmung unterscheidende Weisheit entwickeln. Einerseits, denke ich, ist an sich trivial, nicht? Einerseits ganz klar die Lehre studieren, also wirklich seinen Kopf benutzen. Seinen Kopf benutzen und die Lehre, jetzt sage ich mal, die Angebote zu studieren, wie die Welt zu verstehen ist. Die buddhistische Psychologie zu studieren, um rauszukriegen, wie funktioniere ich eigentlich. Um da wirklich dann Zusammenhänge, alles Mögliche wirklich herstellen zu können, um wirklich mehr zu verstehen. Um unterscheiden zu können auch, welche Aktionen von mir sind für andere oder auch für mich selber hilfreich und welche nicht. Macht es mich wirklich glücklich, wenn ich eine neue Jacke kaufe oder eigentlich nicht? Kann ich eigentlich darauf verzichten? Muss ich das haben? Muss ich mein Bier abends haben oder will ich das nur? Ich habe mich fürs Letztere entschieden. Also die Erkenntnis und dann eben auch die intuitive Erkenntnis, die intuitive Einsicht, sofort spüren, ohne darüber nachdenken zu müssen, sofort spüren, in welcher Situation bin ich gerade, was ist hier gerade los, was ist mit dem Menschen gegen mir gegenüber gerade los. Durch Achtsamkeit, durch Aufmerksamkeit. Ihr merkt das sicher schon bei dieser Aufzählung, was man so alles machen kann. Man kann das nicht immer eindeutig nur einem Skanta zuordnen oder sowas. Es gehört irgendwie, es ist ja ein gesamtes Paket. Die Abhängigkeit von den psychischen Formkräften, von den Willensregungen, von Wille, von Aufmerksamkeit, Urteilskraft, von Freude, von Trauer, von Energie. Also Abhängigkeit in dem Sinne, dass Wenn ich merke, ich bin nicht aufmerksam, fühle ich mich beschissen nicht. Wenn ich merke, ich habe nicht genug Energie, um wieder Atemzüge zu zählen, weil ich zu müde bin, ärgere ich mich ja drüber nicht. Das ist eine Art, das ist eine Anhaftung. Fühle ich mich nicht gut. Trauer fühlt sich nicht gut an. Ist auch eine Art von Abhängigkeit. Was kann ich da machen? Es geht um die Weisheit der vollendeten Handlung. Im Grunde steckt dahinter ja das um mich selbst bekümmert sein. Etwas für mich selber haben wollen oder etwas vermeiden wollen. Im Grunde ist da auch die Übung des Mitgefühls ein entscheidender Weg. Und wie man das machen kann, den Zettel wollte ich euch noch hinlegen, habe ich ja gestern, glaube ich, erzählt, nicht? Was wir in dem Rohr zu letztes Jahr gemacht haben, diese Übung, oder vorgestern. Ja. Das heißt, diese Ich-Verhaftung auflösen, einerseits. Andererseits im Alltag das zu machen, was in im achtfachen Pfad steht. Rechte Rede, rechte Tat, rechter Lebenserwerb. Das heißt, ich muss es draußen tun. Das, was ich hier einsehe, was ich hier begreifen kann, was ich hier lernen kann, das muss ich draußen tun. Ich muss also, es geht nicht darum, irgendwie hier über eine Vipassana-Übung oder irgendwie sowas jemanden eine gute Energie schicken zum Beispiel oder sowas oder irgendeinen Konflikt mit jemandem hier zu bearbeiten, so wie in der Psychotherapie, hier halt über so eine Übung mit dem Bild vor mir oder so, sondern wenn ich rauskomme und dem Menschen begegne, dann muss ich das tun. Dann muss ich handeln. Ja. Muss meine Schulden bezahlen, ganz klar. Also rechte Rede, rechte Tat. Mit rechtem Lebenserwerb habe ich so ein bisschen meine Probleme, weil da die Auswahl etwas schwierig ist. Oder man, sagen wir mal, die Freiheit, mir beliebigen Lebenserwerb zu verschaffen, bei dem ich nicht in Konflikt mit irgendwelchen Zielen komme, das ist nicht so einfach. Und letztlich Abhängigkeit vom Bewusstsein. Und das hatte ich ja so formuliert, dass ich sagte, das Bewusstsein erzeugt ein universelles Gewahrsein meiner gesamten Existenz. Also das Hängen an meiner Existenz, oder andersrum gesagt, die Angst vor dem Tod. Das finde ich ist eine total spannende Geschichte, die ich aber jetzt auch natürlich nur erwähne. Es wird ja doch in vielen Schriften oder so wird das belegt, wie die Angst vor dem Tod unser tagtägliches Handeln und Denken und Reden bestimmt. Die Angst vor dem Tod, ja. Dass das also auf einer subtilen, tieferen Ebene des Bewusstseins permanent tatsächlich aktiv ist und eine Rolle spielt. Und, oder andersrum gesagt, wenn ich keine Angst vor dem Tod hätte, welche unglaubliche Freiheit das sogar in einem ganz trivialen Alltag macht, wo mir das Problem Tod überhaupt gar nicht bewusst ist eigentlich, weil es ja normalerweise nicht vorkommt. Da gibt es ja so gute Übungen wie Sterbebegleitung machen zum Beispiel. Überhaupt das ganze Thema Tod und Sterben und Krankheit nicht vermeiden, sondern eher suchen. Nicht? Vom Dalai Lama, der hat von sich selber erzählt, dass er jeden Tag eine, was ich wie lang, Meditation macht. Die haben da ja irgendwelche so Hilfsmittel mit so Pyramiden und Kugeln und weiß ich irgendwas. Jeden Tag eine Meditation über das Sterben und den Tod macht. Also jeden Tag dem Tod begegnen und damit die Angst vor dem Sterben und die Angst vor dem Tod tatsächlich überwindet. Ja. Also ihr seht, es gibt Zen oder die Übung, die wir hier machen, ist mehr, entschieden mehr als nur das Sitzen und Samadhi zu üben. Sollte entschieden mehr sein. Es gehört entschieden mehr dazu, als nur Samadhi zu üben und zu sitzen und achtsam zu sein. Wobei ich auch wieder richtig finde, es gibt ja so Empfehlungen oder Aussagen, so gerade in den Empfehlungen für Anfänger, wo es gesagt wird, eigentlich genügt die Achtsamkeit. Und das ist auch wieder richtig. Wenn ich wirklich, wirklich achtsam bin, dann komme ich mir ja nach und nach immer mehr auf die Schliche. Und dann muss natürlich auch der Wille entstehen, alles das, was ich entdecke, was mir Leiden macht, tatsächlich zu verändern. Dann komme ich halt auch auf den Weg. Dazu genügt sozusagen zum Einstieg wirklich nur die Achtsamkeit. Und dann muss ich halt herausfinden, wie kann ich das verändern? Und die letztendliche Lösung, wie sie in meinem Baumdiagramm ganz unten ist, ist ja diese Ich-Verhaftung. Also die Erkenntnis, ich kann nicht glücklich werden, wenn um mich herum kein Glück ist. Ich kann nicht lebendig werden für mich ganz alleine, wenn um mich herum keine Lebendigkeit ist. Man muss es tun. Ja.